Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und freue mich jetzt auch auf die Zeit, zusammen mit euch im Wort Gottes verbringen zu dürfen. Lass uns gemeinsam das Wort Gottes öffnen und lesen im Matthäusevangelium Kapitel 6, Verse 9 bis 13. Matthäus 6, 9 bis 13. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte vor der Botschaft noch kurz beten. Vater, wir danken dir für das Gebet deines geliebten Sohnes, das das beste Gebet in der Bibel ist, weil es von Gott selbst gelehrt wird. Herr, wir danken dir, dass du uns mit diesem Gebet auch eine Richtlinie gibst, eine Richtung, worüber wir uns auch Gedanken machen sollen im Gebet. Und so dürfen wir heute weitergehen und, Herr, wir bitten dich um Gnade. Bitten dich um Weisheit, um Erkenntnis, dass dein Heiliger Geist an unseren Herzen wirkt und wir überführt werden und wir Christus anbeten. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir sind in dem Vaterunser-Gebet bei der sechsten Bitte angelangt und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir haben durch das Vaterunser-Gebet bisher schon, hoffe ich, vieles gesehen. Zum einen, dass die drei wichtigsten Anliegen in unserem Leben als Christen sind, dass Gottes Name geheiligt wird, dass sein Reich sich immer mehr und mehr entfaltet und dass sein Wille geschieht. Und wir haben auch gesehen, dass die größten Störefrieden dieser drei Anliegen in unserem Leben wir selbst sind. Das heißt, dass wenn wir zu Gott um diese Bitten uns wenden, bitten wir eigentlich gegen uns selbst. Weil wir diejenigen sind, die unseren Namen immer hochpreisen möchten, die unseren Namen groß machen möchten, immer von uns erzählen möchten. Immer wieder. Weil wir diejenigen sind, die unser eigenes Reich, sei es in der Familie oder auf der Arbeit, unter Freunden oder in der Umgebung aufbauen möchten, in dem unser Wille geschieht. Und deswegen haben wir es so nötig, dass Christus, dass unser Vater, zu dem wir uns wenden, diese drei Bitten in unserem Leben immer mehr und mehr entfaltet. Und wodurch tut Gott das? Indem er uns das tägliche Brot, welches Jesus Christus ist, darreicht, indem er uns von Christus sättigt, weil wir diejenigen sind, die uns immer durch etwas anderes sättigen möchten. Aber immer wieder auf dem Weg treffen wir Hindernisse und meistens läuft es in den Beziehungen, dass wir in den Beziehungen diese drei Anliegen, die Gott in uns, bei uns entfalten soll, stören. Und deswegen verschuldigen wir uns gegen Gott. Und deswegen gibt uns Christus auch die nächste Bitte, wo wir auch zum Vater beten dürfen und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Aber weil Gott uns vergeben hat, bedeutet es noch nicht, dass er uns aus dieser Welt herausgenommen hat. Christus selbst hat gebetet, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie bewahrst in der Welt. Wir sind in der Welt. Und deswegen sind wir den vielen Versuchungen immer noch ausgesetzt. Auch wenn wir wiedergeboren sind, wir leben im Fleisch. Und in dem Fleisch wohnt nichts Gutes. Und so besteht jeden Tag immer wieder die Gefahr, dass unser altes Ich wieder in uns auflebt, wo wir versucht werden, wieder unseren Namen hochzupreisen, wieder unseren Reich zu entfalten. Und nach unserem Willen alles auszuführen. Und deswegen schenkt uns Christus in diesem Gebet diese letzte Bitte, die wir heute betrachten. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Diese Bitte, führe uns nicht in Versuchung, meint nicht, dass wir dem Vater darum bitten, dass er uns vor der Versuchung in dem Sinne bewahrt, dass er uns die Versuchung wegnimmt. Nicht darauf richtet sich diese Bitte, sondern diese Bitte oder mit dieser Bitte drücken wir aus, dass wir den Vater darum bitten, dass wenn wir versucht werden zu einer Sünde, dass der Vater uns bewahrt, dass wir in diese Sünde hineinfallen. Dass er uns nicht in die Versuchung hineinführt, so dass wir ihr nachgeben und von der Sünde überwunden werden. Darauf richtet sich diese Bitte. Dass Versuchungen, wie schon gesagt, in unserem Leben kommen, ist nicht zu vermeiden, weil wir noch im Fleisch sind. Aber bei dieser Bitte wenden wir uns an den Vater und bitten um Kraft, um in der Versuchung, ganz gleich, welche Sünde da auch uns lockt, standhaft zu bleiben, zu überwinden. Und wir möchten uns heute einige Gedanken über die Versuchung machen und dabei möchte ich eigentlich zwei Punkte mit uns teilen. In dem ersten Punkt schauen wir uns an, was überhaupt eine Versuchung ist. Wir schauen uns das Wesen der Versuchung an. Und in der zweiten Hälfte schauen wir uns an, wie wir in Versuchungen siegreich sein können. Und was ist Versuchungen? Was ist eine Versuchung? Luther, der sich auch viele Gedanken zu diesem Thema gemacht hat, er sprach von zwei Arten der Versuchung. Die eine Art tritt auf, wenn es uns schlecht geht, wenn wir krank sind, wenn wir irgendein Leid durchmachen. Das heißt, wenn das Leben nicht so einfach für uns ist, in dem Augenblick, physisch oder geistlich, ganz gleich, welche Art. Und wir stehen dann in der Gefahr, wenn wir uns anfangen, mit anderen Menschen zu vergleichen, versucht zu werden in Zorn oder in Bitterkeit oder in Unzufriedenheit zu fallen. Wenn wir bitter werden gegen andere Menschen, denen es besser geht, oder gegen die Situation, in der wir uns befinden, vielleicht sogar gegen Gott. Die andere Art, in Versuchungen zu fallen, ist, wenn wir alles haben, wenn Gott uns auf dieser Erde eigentlich alles geschenkt hat, Familie, die nötigen Mittel, wir haben keinen Mangel an Speise, an Essen, an Trinken, an finanzieller Hilfe vielleicht. Und wenn wir anfangen, mehr zu wollen, und dieses Mehr etwas ist, was sogar Sünde ist, wenn wir das anfangen zu begehren, was wir nicht begehren dürfen und was Sünde ist. Diese zwei Arten der Versuchungen gibt es und ganz gleich, welche Art wir oder zu welcher Art wir versucht werden, der Vorgang ist immer der gleiche. Wir sehnen uns nach etwas, was uns glücklich machen soll. Wir sehnen uns nach etwas bei der Versuchung, was uns glücklich machen soll. Was passiert genau, wenn wir in eine Versuchung fallen? Es geht bei der Versuchung nicht einfach nur in Sünde hineinzufallen, sondern eine Versuchung besteht darin, wenn du das Evangelium in der Gefahr stehst, das Evangelium zu vertauschen. Das Evangelium von Jesus Christus, die frohe Botschaft, die eigentlich dir alles gibt, was du brauchst, die dich erfüllt, die dich vollkommen macht in Christus. Und du fängst an bei der Versuchung, an ein falsches Evangelium zu glauben. Was war denn die frohe Botschaft von Adam und Eva, als Gott sie geschaffen hat? Die frohe Botschaft war, Gott ist ihr Schöpfer. Sein Wort ist ihr Leben und seine Gemeinschaft ist ihre Freude. Das war das Evangelium für Adam und Eva, noch vor dem Sündenfall. Aber als die Schlange die ersten Menschen dazu versuchte, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen, setzte die Schlange den ersten Menschen ein falsches Evangelium auf. Was war denn das falsche Evangelium? Iss von der Frucht und du wirst das wahre Leben finden. Iss von der Frucht und du wirst die wahre Freude erkennen. Das heißt, in einer Versuchung kommen wir in die Gefahr, die frohe Botschaft mit einer falschen Botschaft zu vertauschen. Und wenn wir hineinfallen, so passiert Folgendes. Außer dass wir sündigen, ersetzen wir das richtige Evangelium mit einem falschen Evangelium. Und das ist die Gefahr der Versuchung. Wir ersetzen unsere Sehnsucht nach Christus mit einer anderen Sehnsucht. Versuchung könnte man auch einfach so definieren. Eine Versuchung ist ein Reiz zu einer Sünde, der mir verspricht, mich glücklicher zu machen als Christus. Und wenn du in die Versuchung gefallen bist, hast du einer Lüge geglaubt und hast die Freude an Christus mit der Freude an deiner Sünde vertauscht. Aber warum ist es eine Lüge? Nun, weil diese Freude, die die Sünde dir verspricht, sich oft unmittelbar, nachdem du sie begangen hast, vielleicht auch ein bisschen später, aber früher oder später, löst sich diese Freude in die Luft auf. Und du fühlst diesen Schmerz der Sünde, in die du wieder gefallen bist. Du spürst und du erkennst, was du wieder getan hast. Und du wirst frustriert, du wirst unzufrieden und gerätst eigentlich in einen Teufelskreis. Ich will mich aufmachen und es wieder versuchen, nicht zu sündigen. Und dann geschieht das Gleiche von vorne. Von solcher Freude sprach einmal Augustinus, dieser falschen Freude, und sagte, ich möchte ihn zitieren, eine solche Freude ist eine Verblendung, sie ist das höchste Elend, denn sie bringt die Seele nur noch mehr in Unordnung und führt sie zu noch größeren Qualen. So freut sich der Fisch, der nach dem Köder schnappt, ohne den Angelhaken zu sehen. Sobald aber der Fischer anfängt, ihn zu sich zu ziehen, beginnt der Schmerz in seinen Eingeweiden. Und sogleich wird er aus seiner ganzen Freude, gerade durch die Speise, die die Freude verschaffte, zur Vernichtung heraufgezogen. Das ist das Elend einer Versuchung, die Augustinus hier so treffend formuliert hat. Wir haben heute aus der Schriftlesung über Jakobus gelesen, wie er auch über die Versuchung gesprochen hat. Und Jakobus, er vergleicht diese Begierde oder diese Versuchung nach einer Sünde mit einem für uns allen bekannten Bild, nämlich das Bild einer schwangeren Frau und ihrem Kind, das geboren wird. Wenn die Frau fruchtbar ist, so kann das Kind gezeugt werden. Und die Empfängnis von diesem Kind geschieht dadurch, dass Mann und Frau sich lieben. Und erst wenn diese Empfängnis stattgefunden hat, dann wird nach 9 Monaten das Kind geboren. Dieses Bild führt uns Jakobus vor die Augen, wenn er über die Versuchung spricht. Und er sagt, dass wenn wir versucht werden, so ist die Begierde fruchtbar. Die Begierde ist fruchtbar, zu empfangen. Die Empfängnis hat noch nicht stattgefunden. Wir sind noch nicht schwanger mit der Sünde. Aber die Begierde ist da. Und die Begierde ist fruchtbar. Und wenn wir anfangen, der Begierde in unserem Herzen Raum zu geben, wenn wir anfangen, die Sünde, zu der wir gelockt werden, zu lieben, dann findet die Empfängnis statt. Und in diesem Moment wird die Begierde befruchtet, die Empfängnis findet statt und wir werden schwanger mit dem Kind namens Sünde, das dann irgendwann zum Vorschein kommt. Und wenn Jakobus sagt, wenn das Kind Sünde geboren wird, dann folgt der Tod. Also, wo greift diese Bitte und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen ein? Dann, wenn die Begierde fruchtbar ist, aber noch keine Empfängnis stattgefunden hat. Die Sünde hat noch nicht stattgefunden. Wir sind angreifbar für Begierden, weil wir im Fleisch sind. Aber das ist noch keine Sünde. Erst wenn wir anfangen, der Begierde Raum in unseren Herzen zu geben und die Sünde anfangen zu lieben, findet die Empfängnis statt. Aber Jesus lehrt uns vorher zu unserem Vater zu kommen und zu beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es wird oft der Kampf mit der Versuchung nicht geführt. Darf ich dich fragen, wann wurdest du das letzte Mal versucht, deine Freude in Christus mit einer anderen Freude auszutauschen? Oft, wenn man Menschen fragt, so haben sie nicht gleich eine Antwort parat. Oder sie können sich nicht mal selbst antworten. Einfach, weil sie sich dessen nicht bewusst sind. Weil sie den Kampf in der Versuchung gar nicht führen. Tatsache ist, dass viele Menschen es verlernt haben, Versuchungen in ihrem Leben zu begegnen. Sie haben praktisch keine Versuchung. Sie tun das, was sie wollen und sie streben nach dem, was sie begehren. Und sobald die Lust auftritt, so wird sie gemacht. Einige Menschen fallen in Versuchung, aber die anderen planen die Katastrophe, die aus der Versuchung herauskommt, schon im Voraus. Einmal gab ein Vater seinem Sohn ein Verbot, in einem Kanal zu schwimmen. Wir alle kennen oder haben es vielleicht schon mal gehört, die Gefahr, in einem Kanal zu schwimmen, dort, wo die Strömung sehr groß ist und dort, wo man schnell unter Wasser gezogen werden kann und ertrinken kann. Und so hat dieser Vater seinem Sohn verboten, den Kanal zu schwimmen. Und eines Tages kommt der Sohn mit nassen Badesachen nach Hause und der Vater fragt ihn, wo bist du gewesen? Und der Junge sagt, ich bin geschwommen im Kanal. Ja, wieso bist du im Kanal geschwommen? Ich habe es dir doch verboten. Und dann sagt der Junge, ich habe meine Badesachen mitgenommen, für den Fall, dass ich dazu versucht werde. Das ist genau die Situation, die oft in unserem Leben eintritt. Wir planen schon sogar das Fallen in die Versuchung voraus. Wenn wir immer wieder in Versuchungen hineinfallen, so hören wir auf, sensibel zu werden für den Kampf mit den Versuchungen. Die Dinge hören für uns auf, die Dinge hören auf, uns zu schockieren. Für uns, das, was uns früher schockiert hat, schockiert uns heute nicht. Das machen doch alle. Was ist da so schlimm dran? Und dann versuchen noch viele Menschen, vielleicht sogar das Evangelium damit zu beschmutzen und sagen, dass verstecken sich hinter der Gnade und so weiter. Das ist eine billige Gnade. Wir müssen heute aufs Neue uns der Tatsache bewusst werden, dass Versuchungen real sind. Als Kinder Gottes müssen wir uns der Tatsache bewusst werden, dass Versuchungen real sind. Wir müssen aufs Neue lernen zu bitten. Unser Vater, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Versuchungen sind an und für sich nichts Schlechtes. Wir haben das ja heute schon gelesen im Jakobusbrief. Jakobus sagt, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen oder Versuchungen hineingeratet. Warum sollen wir uns freuen? Wir sollen nicht, dass die Versuchung selbst eine Freude ist. Aber der Weg zur Freude führt durch die Versuchung. Warum? Weil wir durch die Versuchung unsere Herzen sehen, zu welchen Sünden wir gereizt werden. Das, was in unserem Herzen drinne ist, kommt zum Vorschein. Und durch die Versuchung lernen wir, demütig zu sein, Geduld zu üben, so wie Jakobus es sagt, und auch gottesfürchtig zu wandeln. Wenn ich keine Versuchungen habe, habe ich keine Gelegenheit, in Christus zu wachsen. Keine Gelegenheit, Christus mehr kennenzulernen, seine Barmherzigkeit. Keine Gelegenheit, reif zu werden. Das Werk Christi kann in mir, so wie Jakobus sagt, nicht zu Ende gebracht werden. Versuchungen sind da, um uns Christus ähnlicher zu machen. Aber sie sind auch da, um unsere Augen für die Barmherzigkeit und die Größe und Liebe Gottes zu öffnen. Deshalb beten wir nicht nur, führe uns nicht in Versuchung, sondern auch erlöse uns von dem Bösen. In der ersten Hälfte der Bitte richten wir unsere Augen auf die Gefahr, die in der Versuchung kommt, dass wir hineinfallen. Aber in der zweiten Hälfte der Bitte, sondern erlöse uns von dem Bösen, richten wir unsere Augen auf unseren Erlöser, auf Gott, auf unseren Vater, der mächtig und stark genug ist, uns von der Versuchung zu erlösen, uns von dem Bösen zu erlösen. Aber wie können wir Versuchungen in unserem Leben überwinden? Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Und dazu möchte ich uns einfach eine Geschichte oder es ist eigentlich eine Fabel von einem bekannten Kinderbuchautor, der schon gestorben ist, wiedergeben, der in diesem Bild versucht hat, die Frage zu stellen, reicht Willenskraft aus, um Versuchungen zu begegnen? Und er erzählt eine Geschichte von einem Frosch und einer Kröte. Und die Kröte hat Kekse gebacken an einem Tag. Und die Kekse sahen sehr schön aus. Und sie sagt, das sind wunderbare Kekse. Und dann hat sie einen Keks probiert und sagt, die schmecken noch viel besser, als sie aussehen. Dann schnappt sie sich die Schüssel, macht sie voll mit Keksen und rennt zum Frosch. Und dann ruft sie, Frosch, Frosch, ich habe hier ein paar Kekse gebacken. Und dann bedienen sich die beiden, setzen sich hin und fangen an, Kekse zu essen. Und mit der Zeit merken sie, dass es ihnen gar nicht gut tut, wenn sie so viele Kekse essen. Und dann sagt der Frosch, wir müssen langsam aufhören, die Kekse zu essen. Dann sagt die Kröte, ja, lass uns noch das letzte Keks essen. Und dann essen sie das letzte Mal einen Keks. Und dann vergeht eine Zeit und dann sagt die Kröte, lass uns den allerletzten Keks essen. Und dann hören wir auf. Und so essen sie den allerletzten Keks. Und dann vergeht wieder Zeit und dann schreit die Kröte, wir müssen aufhören und greift in dem Moment nach einem weiteren Keks. Und der Frosch sagt, ja, du hast recht. Und schon hat er wieder einen Keks in seinem Mund. Und so merken sie, dass sie gar nicht gegen diese Versuchung ankommen. Und dann sagt der Frosch, wir brauchen Willenskraft. Dann sagt die Kröte, was ist Willenskraft? Das ist so eine Kraft, wenn du zu etwas gereizt wirst, wenn du etwas ganz stark haben möchtest, diesem Willen oder dieser Lust zu widerstehen. Diese Kraft brauchen wir. Dann sagt der Frosch, okay. Dann nimmt er eine Schachtel und macht die ganzen Kekse in die Schachtel rein und macht sie zu. Und sagt, so, jetzt haben wir Willenskraft. Und dann sagt die Kröte, ja, aber wir können immer noch die Schachtel öffnen und wieder die Kekse essen. Dann macht der Frosch eine Schnur um diese Schachtel und sagt, so, jetzt werden wir diese Kekse nicht mehr sehen und nicht mehr essen. Dann sagt die Kröte, aber wir können die Schnur durchschneiden und wir können die Schachtel öffnen und wir können wieder Kekse essen. Dann sagt der Frosch, du hast recht. Und er schnappt sich eine Leiter und bringt diese Schachtel mit einer Schnur in das oberste Regal in seinem Haus. Dann sagt die Kröte, aber wir können die Leiter wieder hochklettern und wir können die Schachtel herunternehmen und wir können die Schnur durchschneiden und wir können die Schachtel öffnen und wieder Kekse essen. Der Frosch sagt, du hast recht. Und so holt er diese Schachtel von diesem Regal wieder runter, rennt nach draußen, öffnet die Schnur, öffnet die Schachtel und schreit, ihr Vögel, kommt her und esst diese Kekse. Und dann fliegen plötzlich eine ganze Schar an Vögeln an und nehmen sich alle Kekse und plötzlich ist nichts mehr da. Und dann sitzt der Frosch und sagt, jetzt haben wir Willenskraft. Und dann sagt die Kröte, hinfort mit deiner Willenskraft. Ich gehe jetzt nach Hause und backe einen Kuchen. Und diese Geschichte, das ist eine Fabel, die zeigt eigentlich, ja, wie werden wir oder wie können wir in Versuchungen siegreich werden? Reicht Willenskraft aus? Ich glaube nicht. Wir vergessen oft, dass wir den Versuchungen nicht alleine begegnen müssen. Wir vergessen, ja, oder wir wollen oft den Versuchungen mit unseren eigenen Kräften begegnen und vergessen, dass mit uns der ist, der die Versuchungen erduldet hat, der in allem versucht wurde, so wie wir, und standhaft geblieben ist, dass er an unserer Seite ist und den Sieg schon davongetragen hat. Und John Bunyan beschreibt es so schön in dem Buch Pilgerreise über diese Pilgerschaft des Christen in das neue Jerusalem, das neue Land, wo alles so gut ist. Und dabei führt der Weg durch das Haus des Auslegers. Und in dieser Begebenheit gehen Ausleger und Christ zusammen durch verschiedene Zimmern und schauen sich viele Dinge an und sprechen über die Zeiten, über Dinge, die vergänglich sind, und über Dinge, die ewig sind. Und der Ausleger sagt, diese vergänglichen Dinge, die sind unseren Lüsten so vertraut, dass diese immer die besten Freunde sein können. Aber die ewigen Dinge sind uns, den natürlichen Menschen, so fremd, dass wir niemals Freunde werden mit ihnen. Und dann gehen sie weiter an einen Ort und da sehen sie, dass dort von einer Mauer Feuer brennt. Ein Feuer brennt von der Mauer. Und da steht ein Mann mit einem Wasserkrug in der Hand und er gießt immer wieder Wasser in das Feuer und versucht es zu löschen. Aber anstatt dass das Feuer gelöscht wird, wird es nur noch größer und nur noch lodernder. Und dann sagt der Christ, was bedeutet das? Und der Ausleger sagt, und dieses Feuer, das ist das Feuer der Wirkung der Gnade Gottes in unseren Herzen. Und dieser Mann, der da steht und versucht, das Feuer zu löschen, das ist der Teufel. Das ist der Teufel, der versucht, dieses Feuer auszulöschen, dass wir nicht mehr für Christus brennen. Und dann sagt er, und ich möchte dir was weiteres zeigen, wieso das Feuer nicht ausgeht. Und dann gehen sie hinter die Mauer und da schauen sie einen anderen Mann, der auch einen Krug in seiner Hand hält und der auch diesen Krug in das Feuer gießt. Und dort in diesem Krug war kein Wasser, sondern Öl. Und dann sagt der Christ, was bedeutet das? Und der Ausleger erklärt und sagt, das ist Christus, der durch das Öl seiner Gnade ständig das Werk fortsetzt, das in dem Herzen bereits begonnen hat, und durch das, was immer der Teufel auch versuchen mag, die Seelen seiner Leute in der Gnade bewahrt werden. Und dann sagt er weiter, und weil wir diesen Mann nicht gleich gesehen haben, soll dir zeigen, diesen Mann, der das Öl in das Feuer gießt, soll zeigen, dass für einen, der die Versuchungen erleidet, ist es richtig schwer zu erkennen, wie dieses Werk der Gnade in seiner Seele vor sich geht. Aber dieses Bild zeigt uns, dass wir mit unseren Versuchungen nicht allein sind. Als Jesus seine Jünger lehrte zu beten und führe uns nicht in Versuchung, war er schon längst selbst von dem Geist Gottes in die Wüste geführt, um versucht zu werden. Und während Adam bei seiner Versuchung im schönen und herrlichen Garten Eden mit Lust auf die Frucht schaute, schaute Christus in der wilden Wüste, als der Teufel ihn versuchte, mit Lust auf das Wort Gottes. Und er ist siegreich gewesen in seiner Versuchung. Als Jesus seine Jünger lehrte zu beten und führe uns nicht in Versuchung, wusste er, dass er eines Tages in einem anderen, in einem viel düsteren Garten stehen wird und versucht werden wird, den Kelch des Zornes des Vaters für deine und meine Sünde nicht trinken zu wollen. Jesus wusste, dass dieser Kampf so stark sein wird, dass er betrübt sein wird bis zum Tod. Jesus wusste, dass seine Hautäderchen platzen werden, dass er Blut schwitzen wird. Er wusste, dass der Kampf so stark sein wird, dass sogar ein Engel von seinem Vater gesendet wird, der ihn stärken soll. Als Jesus seine Jünger lehrt zu beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, wusste er, dass er in die Hände böser Menschen hingehen wird. Und er wusste, dass diese Menschen die schlimmste Bosheit an ihm verrichten werden, die man sich nur vorstellen kann. Und dass in dieser Bosheit er von seinem Vater nicht erlöst wird. Jesus wusste, dass er am Kreuz hängen wird, während die Juden ihn versuchen werden und schreien werden, komm herunter von dem Kreuz. Er konnte es. Aber wäre Jesus vom Kreuz herabgestiegen, hätten wir heute keine Grundlage zu beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, selbst Paulus schreibt im Philipperbrief, dass Jesus es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Jesus wurde dazu nicht versucht, im Himmel bei seinem Vater zu bleiben, bei der vollkommenen Gemeinschaft. Er ist nicht in diese Versuchung gefallen, er hat sich dazu entschlossen, auf diese Erde zu kommen, um uns zu helfen, damit wir nicht in der Versuchung fallen und uns von dem Bösen zu erlösen. Durch Jesus ist der Tod verschlungen in Sieg, wie wir heute auch schon gelesen haben. Wo ist dein Stachel? Fragt Paulus. Tod, wo ist dein Sieg? Der Tod hat keinen Stachel mehr. Jesus hat den Tod überwunden, er hat gesiegt. Verstehst du? Du brauchst den Kampf in deiner Versuchung, um die Sünde nicht selbst auszutragen, wie es der Frosch und die Kröte getan haben. Er wurde von deinem Erlöser bereits ausgetragen. Und deswegen wendet sich Paulus an die Korinther und sagt, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird mit der Versuchung auch einen Ausgang schaffen, damit ihr sie ertragen könnt. Der Ausgang ist hier nicht einfach eine Ermäßigung, eine Erleichterung, damit die Versuchung für uns leichter wird. Der Ausgang ist hier niemand anders als Jesus Christus selbst. Weil Jesus Christus im Garten Gethsemane, weil Jesus Christus am Kreuz vor dem Zorn Gottes keinen Ausgang hatte, darfst du heute einen Ausgang haben in deiner Versuchung. Er ist deine Stärke, dein Schild, deine Zuversicht. Nur in ihm können wir die Versuchungen ertragen. Und nur in Christus können wir beten. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und deswegen, so wie wir heute auch schon gelesen haben, schreibt Jakobus, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wer ist dieser Mann? Es ist kein geringerer als Jesus Christus selbst. Er hat die Versuchung erduldet, er hat sich bewährt. Und er empfing die Krone des Lebens, als der Vater ihn mit seiner Kraft aus den Toten auferweckte. Jakobus spricht hier über Jesus Christus. In Christus haben wir bereits überwunden. In Christus sind die Kronen auf unseren Häuptern. Aber diese Kronen gehören nicht uns, sie gehören Christus. Und deswegen schreibt Johannes in der Offenbarung, so wie wir heute auch schon am Anfang gelesen haben, dass diese 24 Ältesten ihre Kronen vor dem Thron Jesu Christi niederwerfen, zu seinen Füßen, weil es nicht ihre Kronen sind. Und beten ihn an und sagen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Um in der Versuchung siegreich zu sein, reicht Willenskraft nicht aus. Um in der Versuchung siegreich zu sein, reicht keine praktische Methode aus, die dich irgendwie von irgendwelchen Dingen bewahren soll, wo du deine Zeit anders versuchst auszufüllen oder sonstiges. Es können vielleicht einige Hilfen sein. Aber die richtige und beste Methode, um in der Versuchung siegreich zu sein, ist die Sehnsucht nach Christus. Die Sehnsucht nach der Sünde, zu der du versucht wirst, kann nur erfüllt werden mit der Sehnsucht nach Christus.
Und deswegen, wenn die Versuchung da ist und an die Tür klopft, geh nicht auf und öffne die Tür. Lass Christus, den Sieger, zur Tür gehen. Er hat die Versuchung überwunden. In ihm hast du gesiegt. Vertraue auf Christus. Beschäftige dich mit Christus. Bestaune seine Herrlichkeit. Bestaune seine Macht und seine Stärke. Er ist stärker als die Sünde, zu der du versucht wirst. Überwinde in ihm und durch ihn. Und deswegen schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 37, und dann möchte ich schließen. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Unserem König und Sieger Jesus Christus sei die Ehre. Amen. Ich möchte beten.